Und dann wussten wir, okay, wir können hiermit mit dem Teerabfall besser machen.
Was sind die Vorteile gegenüber anderen Abfallprodukten, die schon auf dem Markt waren, von dieser Teepflanze?
Der Nachhaltigkeit ist nur nachhaltig, wenn es skalierbar ist.
Fritz for Future, der Nachhaltigkeitspodcast von Henkel.
Erdem hat nach einer nachhaltigen Alternative für Leder gesucht und sie in Teeabfällen gefunden. Und wir sind ziemlich happy, dass Erdem Dogan heute bei uns zu Gast ist, bei Fritz for Future, eurem Nachhaltigkeitspodcast von Henkel. Denn die Suche, auf die Erdem sich begeben hat, hatte für ihn und für seine Unternehmen Wostia und Susmata viele spannende Momente. Ganz herzlich willkommen, Erdem. Schön, dass du dabei bist.
Hallo, freut mich sehr.
Wir freuen uns, dass du da bist. Erdem, wir müssen erstmal erklären, was du eigentlich beruflich machst, also warum du auf der Suche nach einer Lederalternative warst. Du kommst ja aus einer Familie, die seit 3 Generationen im Textilgeschäft unterwegs ist und hast selbst nach deinem Studium eine eigene Firma gegründet, die Taschen und Accessoires für internationale Marken produziert. Und dabei hast du dich dann ganz viel auch mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt und eben auch nach Lederalternativen gesucht. Jetzt ist es aber so, es gibt schon einige Lederimitate auf dem Markt, beispielsweise aus Ananas, aus Apfel, aus Kakteen. Insgesamt konnte ich 11 pflanzliche Alternativen finden bei der Recherche und frage mich natürlich, warum hast du nicht eine von denen genommen, sondern nochmal nach was anderem gesucht?
Also wir haben uns den Markt mal genau angeschaut und haben uns die Abfallprodukte angeschaut und haben dann realisiert, dass es definitiv noch besser geht. Und dann haben wir uns dann alles angeguckt, so was ist denn industrieller Abfall? Industrieller Abfall ist für uns natürlich immer sehr wichtig, dass es auch skalierbar ist. Und dann kamen wir relativ ganz schnell zum Tee. Warum Tee? Die Teepflanze selber ist sehr nachhaltig. Also es gibt keine Bewässerung, keine Pestizide werden eingesetzt. Und der Abfall, den wir beziehen, auch ganz, ganz wichtig, kommt trocken. Wir müssen da keine Energie reinstecken, um es zu trocknen. Und das Allerwichtigste, es ist ein Level-4-Abfall. Level-4-Abfall ist ein Abfall, welches End-of-Life-Cycle ist. Das Abfall, welches wir beziehen, wird eigentlich vernichtet. Also wir nehmen nirgendwo was weg und setzen es irgendwo ein. Es ist wirklich ein Abfall, welches vernichtet werden muss. Unser Material ist durchdacht von Anfang bis zum Ende. Wir sind in der Lage, sogar den Loop zu schließen.
Lass uns gleich nochmal konkreter reingehen, auch in die vielen Vorteile, die die Teepflanze an sich hat. Aber jetzt sprechen wir ja von Teeabfällen. Was ist denn das von der Pflanze, was ihr dann tatsächlich verwendet?
Auf unserer Suche nach einem wirklich nachhaltigen Produkt und vor allem nach einem Abfall, welches kein Future Lifecycle hat, also das bedeutet, was wirklich 100% Abfall ist, sind wir damit dann natürlich auf Tee gestoßen. Und in dem Teeproduktionsprozess, wo wirklich Tee produziert wird, gibt es einen natürlichen Prozess, das nennt sich Fermentation, wo dann die Teeblätter sozusagen in einer getrocknet werden. Das ist ein Prozess, welches ein natürlicher Punkt in der Teeproduktion ist. Und das ist international, global so. Und da löst sich ein Partikel ab. Dieser Partikel ist wirklich sehr hoch in Tennin. Das ist koffeinähnlich und das ist ein hundertprozentiger Abfall, welches der Teeproduzent nicht weitervermarkten kann oder nicht vertreiben kann, um mit diesem Abfall Bioenergie herzustellen. Also man müsste mehr Energie reinstecken, als das man rausbekommt. Und man kann es nicht einfach so in die Erde wiedergeben oder irgendwo hinschütten. Denn wenn Tiere essen würden oder trinken würden oder wie auch immer, könnten die eventuell, es wäre dann so, als hätten wir 10 Espressos intus, sage ich mal, lass mal so sagen.
Aber wo ist dieses Abfallprodukt bislang gelandet?
Genau, der Hersteller hat die bis heute vergraben. Und zwar ist es so vorgeschrieben bei der Firma, welches einer der größten der Welt ist, dass die diesen Abfall nehmen und in einer Tiefe von 1,5 Meter vergraben werden.
Okay, und jetzt bekommt ihr die und wie ist das grundsätzlich geregelt? Also ihr seid dann auf die zugegangen, wie hat sich das entwickelt und bekommt ihr die Teeabfälle umsonst? Weil bislang muss das ja umständlich vergraben werden.
Ja, sehr gute Frage. Wir haben hier natürlich mit unserer Anfrage einen Markt erschaffen. Und wir müssen heute leider dafür zahlen, obwohl es natürlich ein Abfall war, wo vernichtet werden musste. Aber so ist der Markt nun mal. Nachfrage, Angebot. Und wir beziehen unsere Abfälle mit einer der größten Firmen international.
So, das heißt also, ihr bekommt diese Teeabfälle und jetzt soll daraus aber ein Lederimitat entstehen. Wie ist das Rezept? Also was gehört da noch alles dazu, damit das dann zum finalen Produkt werden kann?
Erstmal zum Abfall, wenn wir es jetzt vergleichen mit der Konkurrenz, ist, dass wir unseren Abfall wirklich schon so nachhaltig erhalten, dass wir diese nicht weiterverarbeiten, also dass wir bis zu einem bestimmten Punkt nicht weiterverarbeiten müssen. Die Konkurrenz ist, manche zum Beispiel pflanzen Kakteen ein, müssen diese dann abernten, dann trocknen. Das ist natürlich sehr viel Energieinput. Dieses haben wir nicht. Wir nehmen unseren Abfall, verarbeiten diese weiter, trockenen Abfall, sehr wichtig, verarbeiten diese weiter, indem wir es in eine Art Pulverform bringen, die wir dann so, wie es ist, als Füllmittel benutzen, sowie als auch diese weiterverarbeiten in einem Material, das nennen wir T-Cell und SkyU. T-Cell ist eine Art Zellulose und SkyU ist ein Biopolyol. Das ist jetzt das nächste Komponent, dieses Biopolyol. Wir kaufen auch was zu, aber haben auch unser eigenes Material. Das ist ein Polyurethan-Alternativ auf Biobasis. Genau, nicht zu 100% Bio, es ist immer noch ein bisschen Plastik drin, aber zu heute haben wir es erreicht, 93% Biomasse in einer Qualität zum Beispiel mit einzuarbeiten. Und als Trägermaterial benutzen wir immer einen Stoff und dieser ist entweder recyceltes Polyester, Postkonsumer von PET-Flaschen oder als auch natürliche Stoffe wie zum Beispiel Baumwolle, Hanfstoff, wie auch immer. Wenn wir recyceltes Polyester benutzen, dann ist der Recycled Content natürlich sehr hoch. Oder wenn wir jetzt ein natürliches Stoff benutzen, ist der Bio-Content, also die Biomasse natürlich sehr hoch. Und der Stoff bewegt sich immer vom Gewicht her oder vom prozentualen Satz her immer um ein Drittel.
Okay, lass noch mal ein bisschen versuchen, das einfacher zu erklären für die vielen Menschen da draußen, die auch die ganzen Fachbegriffe der unterschiedlichen Materialien vielleicht nicht so gut kennen. Nach meinem Kenntnisstand ist so, der T-Anteil oder dieser T-Abfallanteil liegt im Moment in eurem Material bei 20-30%. Was habt ihr bei den anderen Komponenten oder was ist da sozusagen noch zu verändern, um das Ganze noch nachhaltiger zu gestalten? Beziehungsweise auf wie viel könnt ihr diesen Anteil von dem Ursprungsmaterial, von diesem T-Abfall tatsächlich erhöhen?
Unser Ziel ist es, auf 100% zu kommen. Das ist natürlich momentan nicht möglich, aber in nächster Zeit, in den nächsten paar Jahren, ist es unser Ziel, mit dem Tee ungefähr auf 90% zu kommen. Das wäre sogar realistisch in den nächsten 3 bis 4 Jahren.
Und die verbleibenden 10% sind dann was?
Stoff oder andere Zusatzmittel, die wir benötigen, wie Argozell, das ist eine Zellulose, Bindemittel etc.
Okay. Und lass uns gerne noch mal so ein bisschen komprimierter auf die Vorteile noch mal. Also wir springen noch mal ein Stückchen zurück und gehen noch mal davon aus, okay, ihr kanntet dann all diese Abfallprodukte, die es schon gab. Und was sind die Vorteile gegenüber anderen Abfallprodukten, die schon auf dem Markt waren, von dieser Teepflanze?
Faktencheck.
Nur zum Vergleich. Zum Beispiel ein Apfelabfall kann man noch weiter benutzen. Das heißt, es ist nicht End of Life Cycle. Apfelabfall ist eigentlich kein Abfall, denn Apfeltrester kann man als Tierfutter benutzen, man kann Bioenergie herstellen, man kann sie an Lebensmittelfirmen vertreiben und so weiter und so fort. Das Abfall hört dort nicht auf. Kakteen ist genauso. Also man kann es auch Bioenergie herstellen, wieder als Tierfutter benutzen. Dann gibt's noch Ananas, ist genau das Gleiche. Also man nimmt irgendwo was weg und platziert es woanders. Und das ist unserer Meinung nach nur nachhaltig bis zu einem bestimmten Punkt. Unser Material oder unsere Abfälle, die wir in unser Portfolio haben, sind immer End of Life Cycle, genau wie das Teeabfall. Es muss vergraben werden. Und wenn es vergraben wird, wird schon mal CO2 ausgestoßen, weil es Energie benötigt, um es zu vergraben, um es zu vernichten. Und da sparen wir sogar schon ein. Und unser Abfall kann man nicht weiterverwenden, außer wir haben jetzt einen Weg gefunden, um aus einem 100%igen Abfall etwas Neues zu kreieren.
Welche Branchen gehören denn eigentlich zu euren Kunden und wohin geht der größte Teil eures Materials?
Also wenn man mal den synthetischen Ledermarkt oder den Ledermarkt anschaut oder New Generation Materials, also unser neu generierter Markt, dann ist heute wirklich immer noch die wichtigsten Kunden, also der meistverkaufte prozentuale Anteil geht immer noch an Schuhe und Taschen und Accessoires und die Textilbranche. Aber wir haben uns von Anfang an als Susmata oder als Swasti haben wir uns auf Automotiv spezialisiert. Warum Automotiv? Das hat damit was zu tun, um unseren Standard sehr hoch zu halten. Wir haben uns jetzt nicht gesagt, okay, wir müssen jetzt Autoleder produzieren oder Lederimitat. Nein, wir haben gesagt, was ist der höchste Standard heute im Markt? Und das ist wirklich der Automotivstandard. Die haben 200, 300 verschiedene Tests, wo man wirklich bestehen muss als neues Material. Und deswegen haben wir uns auf Automotiv spezialisiert, um wirklich vertikal den ganzen Markt abzudecken, was Automotiv natürlich ein Riesenmarkt ist.
Das ist super spannend, weil welche Ansprüche hat denn die Automobilindustrie letztendlich dann an ihre Sitze oder das Material, was auf den Sitzen beispielsweise drauf ist? Also da ist ja offenbar ein ganz hoher Qualitätsstandard Voraussetzung, den ihr offenbar erfüllen könnt. Was ist Teil dessen?
Ganz einfach wegen dem Gewicht. 500 Gramm ist schon mal sehr effektiv. Heute ist ein Leder, Echtleder, mal zwei, mal drei, je nachdem, welche Qualität man benutzt und wo man es einsetzt. Und da würden wir schon mit unserem Material sehr viel an Gewicht einsparen. Das Allerwichtigste ist unser LCA, also Life Cycle Assessment. Echtleder ist ungefähr heute bei 110, im Durchschnitt, globalen Durchschnitt, bei 110 Carbon Emission per Square Meter. Und unser Material ist unter 1, 0,97. Das ist mittlerweile oder heute wahrscheinlich der marktbeste LCA, was es gibt. Und damit sparen wir natürlich sehr viel an Emissionen und an Energieinput, was natürlich benötigt wird, um solche Materialien zu erstellen. Darüber hinaus, wir sparen sehr viel Wasser ein. Das heißt, im Vergleich zu Echtleder, Echtleder benötigt 500 Liter pro Quadratmeter in der Gerberei, wenn Leder produziert wird. Und wir sind bei 1-4 Liter pro Quadratmeter, je nachdem, welche Qualität wir benutzen. Und um diese Carbon-Emissionen auch, dass die Automotivhersteller diese einsparen können, sind sie natürlich, müssen auch mal zu Lieferanten zurückgreifen, genauso wie wir diese sind.
Gibt es beim Umstieg von Leder auf euer Produkt noch weitere Vorteile? Also gibt es vielleicht auch ästhetische Möglichkeiten, die es jetzt beim Tierleder nicht gibt?
Ja, also wir haben keine Limitation. Also wir können wirklich heute in unserer Innovation, weil wir auch vom Textilhintergrund kommen, können wir eigentlich ein Leder so verarbeiten oder so prägen, wie es der Kunde wünscht. Wir haben heute von Digitaldruck, wir haben jetzt einen koreanischen Partner, der in der Automotivindustrie sehr groß ist, der Zulieferer ist. Mit dem haben wir Genocentric-Drucke ausprobiert und hat super funktioniert. Werden wir die nächste Kollektion mit aufnehmen. Wir arbeiten momentan mit einer deutschen Druckerfirma in Hamburg zusammen, sehr innovativ. Die produzieren magnetische Drucke, sehr nachhaltig und da hat man einen Metallic-Effekt. Das gibt's auch so momentan nicht. Die haben auch ein Patent drauf und das machen wir zum Beispiel mit der Firma. Und wir haben jetzt eine neue Qualität. Wir haben Suede imitiert und wir haben das jetzt mal 3-4 Kunden vorgestellt. Der eine Kunde ist gleich drauf eingesprungen, hat gleich direkt 20 Farben mit uns ausgearbeitet und kommt jetzt als auch Sneaker in die Sneaker-Kollektion mit in den Markt mit 20 verschiedenen Farben.
Also es ist auf jeden Fall schon ein sehr beeindruckender Status quo, aber lass uns noch mal gemeinsam in die Zukunft blicken. Du hast dich ja dermaßen ins Thema vertieft, das merkt man ja an allem, was du erzählst, dass du auch immer wieder neue Ansätze findest, um das Produkt, aber auch das Unternehmen noch nachhaltiger zu machen. Wo steht ihr beispielsweise aktuell beim Thema Kreislauffähigkeit und wo wollt ihr hin?
Wie geht's weiter?
Ja, es hat auf jeden Fall kein Ende. Wenn man einmal in der Materie drin ist und man hat Interesse oder man zeigt Interesse, man sieht, bewegt sich was, dann kommt man immer wieder auf neue Ideen und versucht und testet und etc. Und im Kreislauf sind wir schon so weit, dass wir schon unseren sozusagen den Loop geschlossen haben. Wenn wir die Ware zurückbekommen sollten vom Produktionsstätten, also das Leftover oder wirklich vom von der Automotivmarke, die uns dann die Sitze zum Weiterverarbeitung oder das Leder wenigstens, also unser Imitat, wieder zurückbekommen, dann sind wir in der Lage, das so weiter zu verarbeiten, dass wir ein neues Material produzieren können. Genau. Wir nennen es dann nicht mehr Wasti, wir nennen es dann anders. Wir haben da schon 2-3 verschiedene Marken. Genau, aber somit hätten wir den Zyklus geschlossen, nur schon das. Aber wir haben noch weitere Innovationen. Wir haben mit der Oberschicht, welche wir trennen, pulverisieren, haben wir jetzt einen Zementersatz entwickelt. Das nennen wir Wasment. Und dann haben wir mit den Stoffen, mit dem Untermaterial, also mit dem Textil, wenn wir das kombinieren, dann sind wir in der Lage, haben wir jetzt auch schon gemacht, dass wir Ziegelsteine produzieren, die nennen wir T-Brick. Und unser Ziel ist es, wenn wir wirklich wenn wir genug Aufträge haben und genug Material vor allem wieder zurückbekommen, dass wir Schulen und Hospitale in bestimmten Regionen, wo es wirklich notwendig ist, aufzubauen.
Wie ist es denn eigentlich? Bleibt es bei den Teeabfällen oder habt ihr bei der Analyse, die ihr da betrieben habt, auch noch andere Abfälle gefunden, die zuvor oder bislang noch vergraben werden, die ihr vielleicht auch nutzen könnt?
Also wir haben, Tee ist unser Core. Also da haben wir wirklich 10 von 10 Punkten für Nachhaltigkeit. 9 von 10 Punkten haben wir für Silver Skin. Und das ist die Schale von der Kaffeebohne. Wenn die geröstet wird, löst sich diese ab. Und diese Schale ist 100% Abfall. Die Röster schmeißen diese weg. Und das hat bei uns 9 Punkte erreicht. Und da sind wir schon in der nächsten Produktion. Und die Marke nennt sich Kohi Mata. Kohi ist Japanisch, steht für Kaffee, Mata für Material. Und neben dem Kaffee sind wir schon in der Innovation für Lavender, hat 8 von 10 Punkten. Das nennen wir Love Mata, steht für Lavender Material. Dann haben wir eins, was uns natürlich so ein bisschen ästhetisch und ein bisschen luxuriöser klingt oder ist Re-Rose. Und das wird aus Rosenabfall von der Rosenwasser- und Parfümindustrie, dann beziehen. Das hat aber leider nur 5 von 10 Punkten, weil man diese Abfallprodukte von der Rosenpflanze noch weiter verwenden kann. Für verschiedene Firmen, für verschiedene Produkte.
Deine Pläne lassen ja insgesamt vermuten, dass die Nachfrage für pflanzliche Alternativen und für Produkte und Materialien aus Abfällen wahnsinnig groß ist oder zumindest auch stetig wächst. Was kannst du darüber sagen? Wie sieht's auf der Nachfrageseite aus?
Die Nachfrage wächst definitiv. 2025 sehen wir einen Durchbruch. Wir haben jetzt eine globale Zusage von der größten Restaurantkette der Welt bekommen. Und zwar benutzen diese unser Material für die Sitze in den ganzen Restaurants, um auch nachhaltig zu sein oder nachhaltig zu werden. Genau. Aber auch mit der Automotivbranche sind wir auch schon mit vielen so in der finalen Runde, Zulieferer vor allem. Und da hoffen wir auch, dass es jetzt Mitte, Ende des Jahres losgeht. Aber man muss auch sagen, da steckt sehr viel Zeit, Energie, finanzielle Mittel, alles steckt dahinter. Weil wir haben ja vor 5 Jahren angefangen und erst seit letztem Jahr bewegt sich der Markt wirklich in die Richtung, wo wir sagen können, okay, super, jetzt geht's los.
Und ihr seid jetzt auch in der Lage und könntet solche riesigen Aufträge auch tatsächlich umsetzen?
Das ist das Allerwichtigste. Der Nachhaltigkeit ist nur nachhaltig, wenn es skalierbar ist. Da haben wir zum Beispiel am Anfang immer sehr viel einstecken müssen, weil die Leute, die ganzen großen Firmen in der Automotivindustrie oder Textilmarken sind dann zu uns gekommen auf unser Messestand und haben dann uns gefragt, ist es 100% Bio? Wir haben immer gleich von Anfang an die Wahrheit gesagt. Wir haben gesagt, es ist nicht 100% Bio, denn es würde nicht durch die Teststandards gehen. Es ist nicht möglich. Stellen wir uns mal vor, ein Sitz, ein Automotivsitz oder ein Restaurantsitz oder ein Barhocker mit einer 100%igen Bio-Alternative. Allein wenn nur Alkohol draufkommen würde, würde sich dieses Material sehr schnell zersetzen. Und deswegen haben wir immer versucht, das sehr gut zu kommunizieren. Am Anfang haben sich die Leute umgedreht, sind weggelaufen. Aber genau die Leute, die sich umgedreht haben und weggelaufen sind oder die uns kritisch behandelt haben, mit denen sind wir jetzt heute in Kontakt, im engeren Kontakt.
Sind wiedergekommen.
Ja, genau.
Ja, und ihr sorgt wirklich weltweit für Aufmerksamkeit. Ihr seid in diesem Jahr sogar für den Earthshot-Preis nominiert. Das ist ein globaler Umweltpreis, der von Prince William und dem Biologen und Naturforscher David Attenborough ins Leben gerufen wurde. Das ist also schon echt was ganz Besonderes. Wie geht es eigentlich deiner Familie mit deinem Engagement? Also ziehen die da alle mit? Finden die das alle super? Ich habe ja gesagt, 3 Generationen Textilunternehmen. Oder sagen die, okay, jetzt ist er irgendwie ein bisschen durchgedreht?
Ja, nee, so wie als auch. Also meine Frau Janina, die war von Tag 1 immer hinter mir. Und meine Kinder, die sind ja, ich habe Zwillinge, die sind 4 Jahre alt und noch einen Kleinen, der ist 2 Jahre alt. Und wir tun ja alles immer so für die Zukunft. Unsere Kinder sind ja unsere Zukunft. Und deswegen, also meine Frau ist auf jeden Fall hinter mir. Sie unterstützt mich auch immer, gibt auch immer sehr gutes Feedback für Color oder produziert, lässt dann auch immer gleich Taschen mit uns produzieren. Wir haben unsere eigene Produktionsstätte. Man gibt immer Designs rein, macht dann auch die ganzen Tests. Und ja, okay, wenn ich sage Test, die trägt halt die Taschen natürlich. Und genau. Und sonst habe ich auf jeden Fall immer sehr viel Unterstützung natürlich von der Kernfamilie und von Freunden. Und ja, und Earthshot Prize ist für uns, war für uns auch eine Riesenüberraschung. Man kann sich nicht bewerben, man muss auserwählt werden. Und wir wurden diesmal auserwählt. Und das ist halt die Nominierung für Umweltpreis. Schlechthin, mehr geht nicht.
Ja, also wir drücken.
Und wir hoffen, in die nächste Runde zu gehen.
Ja, wir drücken auf jeden Fall ganz fest die Daumen und wir danken sehr, dass du heute dir die Zeit genommen hast, uns so viel über deine vielen Aktivitäten zu erzählen. Wir werden die Augen offen halten, auf jeden Fall. Mach bitte genauso engagiert weiter. Das ist wirklich absolut beeindruckend. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank. Danke sehr.
Und wenn euch diese Folge von Fritz for Future gefallen hat, dann abonniert uns doch einfach auf Spotify oder Apple Podcasts zum Beispiel und lasst uns sehr gerne auch einige Sterne da. Falls ihr Themenvorschläge oder coole Gastideen im Kopf habt, dann schreibt uns euren Vorschlag einfach in die Bewertungen rein und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast weiter verbreitet und von uns erzählt. Fragen und Feedback könnt ihr uns jederzeit an fritzforfuture@henkel.com schicken und alle weiteren Folgen von Fritz for Future findet ihr auf henkel.de/podcast. Passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal.
Fritz for Future, der Nachhaltigkeitspodcast von Henkel.